Willkommen zur Luftpost von Sven Rentschler. In diesem Podcast geht es um gesunde Luft, moderne Lüftungstechnik und intelligente Lösungen für Industrie, Gewerbe und Küchen. Diese Folge ist Teil unserer KI-unterstützten Wissensreihe. Dafür bündeln wir Inhalte aus zahlreichen Blogartikeln, Videos und Projekten von Reven und bereiten sie strukturiert und verständlich für euch auf. In den nächsten Minuten führt euch eine ruhige Erzählerstimme durch dieses Thema und fasst unser gesammeltes Wissen kompakt zusammen. Viel Spaß bei dieser Luftpost-Episode.
Es geht los. Sommer, Sonne, saubere Luft. Ein Familienpodcast über Missverständnisse in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sommerfolge. Schön, dass Sie dabei sind. Vielleicht sitzen Sie gerade im Auto auf dem Weg in den Urlaub. Vielleicht liegt die Kühltasche irgendwo zwischen den Kindern, die Sonnenbrille ist verschwunden, das Navi sagt, in 300 Metern bitte wenden und jemand auf der Rückbank fragt bereits nach 5 Minuten, sind wir bald da? Perfekt, dann ist diese Folge genau richtig. Heute machen wir eine Reise. Nicht ans Meer, nicht in die Berge, nicht auf den Campingplatz, sondern in eine Welt, die immer um uns herum ist und die wir trotzdem meistens übersehen. Die Welt der Luft. Luft ist unser unsichtbarer Reisebegleiter. Sie sitzt vorne mit im Auto, liegt hinten zwischen den Koffern, fährt durch jeden Tunnel mit, weht uns am Badesee um die Nase und landet abends in der Ferienwohnung auf dem Grill, wenn jemand beschließt, heute kochen wir mal etwas Leichtes. Und schon steht die Küche unter Dampf. Luft ist auch ein bisschen wie der stillste Mensch auf der Familienfeier. Alle brauchen sie, aber kaum jemand redet mit ihr. Erst wenn sie fehlt, riecht, zieht, qualmt, kratzt oder die Fensterscheiben beschlägt, heißt es plötzlich, Moment mal, hier stimmt doch was nicht. Genau darum geht es heute, um Missverständnisse in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung. Das klingt im ersten Moment vielleicht nach, Papa, mach bitte wieder den Abenteuer-Podcast an. Aber keine Sorge. Wir machen das heute ferientauglich. Kurz und knackig, aber trotzdem gründlich. Lustig, aber nicht albern. Für die Kinder auf der Rückbank, für die Eltern auf den Vordersitzen, für Opa und Oma, die schon immer wussten, dass man bei offenem Fenster nicht direkt unter der Klimaanlage sitzen sollte, und für alle, die beruflich mit Küchen, Maschinen, Luftreinigern, Filtern, Abscheidern oder Lüftungsanlagen zu tun haben. Heute geht es um Staubsauger, Küchenhauben, Kerzen, Wirbelstürme, Gerüche, UVC, bunte Luftbilder, Nebelmaschinen, Feinstaub und am Ende um eine kleine Überraschung für alle, die wirklich bis zum Schluss zuhören. Mehr wird jetzt noch nicht verraten. Ein bisschen Spannung darf sein. Schließlich sind wir hier nicht beim Technischen Überwachungsverein, dem TÜV, sondern im Sommerpodcast. Die Grundlage für diese Folge ist unser Buch Missverständnisse in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung. Ein Buch, das aus vielen Fragen, Gesprächen, Erfahrungen und auch aus ganz praktischen Aha-Momenten entstanden ist. Und vielleicht ist das schönste Aha-Moment gleich dieses. Lüftungstechnik ist keine trockene Technik für Keller und Maschinenräume. Lüftungstechnik hat mit unserem Alltag zu tun. Mit Klassenzimmern, mit Großküchen, mit Werkstätten, mit Restaurants, mit Produktionshallen, mit Gerüchen, mit Gesundheit, mit Sicherheit und ja, auch mit der Frage, warum die Dunstabzugshaube zu Hause manchmal klingt wie ein startender Düsenjet, aber den Kochgeruch trotzdem nicht ganz erwischt. Also, schnallen Sie sich an, wir fahren los. Das Fenster darf offen bleiben, solange niemand es zieht, ruft. Kommen wir zum ersten Kapitel unserer Sommer-Podcast-Episode. Der Staubsauger, die Krümel und das große Geheimnis der Absaugung. Fangen wir mit einem vertrauten Helden des Haushalts an, dem Staubsauger. Er steht in vielen Wohnungen irgendwo im Schrank, meistens hinter dem Bügelbrett, und wartet auf seinen großen Auftritt. Auf dem Teppich liegen Krümel, vielleicht vom Frühstück, vielleicht vom Ferienproviant, vielleicht von Keksen, die offiziell niemand gegessen hat. Wir nehmen den Staubsauger, setzen die Düse direkt über den Krümel und schwupp ist er weg. Das fühlt sich selbstverständlich an, aber in diesem kleinen Alltagsmoment steckt eines der wichtigsten Prinzipien der Lüftungstechnik. Denn der Staubsauger kann nur das zuverlässig aufnehmen, was er wirklich erfasst. Wenn die Düse direkt über dem Krümel ist klappt es. Wenn die Düse weit weg ist, passiert erstaunlich wenig. Der Krümel bleibt liegen und schaut uns an, als wollte er sagen, netter Versuch. Genauso ist es bei Luftverunreinigung. Ob in einer Küche, in einer Schweißhalle, in einer Maschinenhalle oder in einem Klassenzimmer, zuerst muss die verschmutzte Luft erfasst werden. Erst dann kann sie abgesaugt, gefiltert oder gereinigt werden. Das klingt so einfach, dass man fast misstrauisch wird. Aber genau an dieser Stelle entstehen sehr viele Missverständnisse. Eine Absaugung ist nicht automatisch wirksam, nur weil irgendwo ein Rohr, eine Haube oder ein Luftreiniger vorhanden ist. Entscheidend ist die Frage, kommt die belastete Luft überhaupt dort an, wo sie erfasst werden soll? Oder zieht sie elegant daran vorbei, wie ein Urlauber am Buffet, der eigentlich nur Salat nehmen wollte und dann doch an der Dessertstation landet? Ein schönes Bild aus dem Buch ist die richtige Saugposition. Stellen Sie sich ein Rohr vor, das verschmutzte Luft absaugen soll. Direkt an der Öffnung ist die Wirkung am größten. Entfernt man sich aber nur ein wenig von der Öffnung, nimmt die Saugleistung sehr schnell ab. Schon bei einem Abstand, der ungefähr dem Rohrdurchmesser entspricht, bleibt nur noch ein kleiner Teil der ursprünglichen Wirkung übrig. Anders gesagt, die Saugkraft ist kein magischer Arm, der quer durch den Raum greift und alles einsammelt. Sie ist eher wie ein Hund, der sehr gerne Stöckchen holt, aber nur, wenn das Stöckchen direkt vor seiner Nase liegt. Und damit kommen wir zu einem Satz, den man sich merken kann wie eine Ferienregel. Erst erfassen, dann absaugen. Dieser Satz ist so wichtig, dass er auf ein T-Shirt gehört. Vorne erst erfassen, hinten dann absaugen. Und auf dem Ärmel nicht einfach irgendwo hinstellen und hoffen. Nehmen wir eine Küche. Auf dem Herd kocht ein Topf, aus dem Kochfrasen aufsteigen. Kochfrasen, das klingt schon wie ein kleines Monster aus einem Kinderbuch. Der Kochfrasen lebt im Dampf und ernährt sich von Bratfett. Tatsächlich meint man damit die Mischung aus Dampf, Fett, Gerüchen und Luft, die beim Kochen entsteht. Damit die Küchenhaube wirkt, müssen diese Kochfrasen in ihren Erfassungsbereich gelangen. Wenn sie seitlich am Haubenrand vorbei in den Raum ziehen, kann die Haube sie nicht mehr ordentlich absaugen. Das ist genau wie beim Staubsauger. Wenn die Düse neben dem Krümel ist, wird der Krümel nicht aus Höflichkeit selbst zur Düse laufen. Im privaten Haushalt kennt jeder das Phänomen. Man brät Zwiebeln, macht vielleicht noch etwas Knoblauch dazu und plötzlich weiß die ganze Wohnung, heute gibt es Essen. Die Dunstabzugshaube läuft zwar, aber der Geruch ist schneller. Das liegt oft nicht daran, dass die Haube grundsätzlich nichts kann. Es liegt daran, dass die Kochfrasen nicht vollständig in den Bereich gelangen, in dem sie erfasst werden können. In der gewerblichen Küche ist das noch viel wichtiger. Dort wird nicht nur eine kleine Bratpfanne geschwenkt. Dort wird gekocht, gebraten, frittiert, gedämpft, gespült und gearbeitet. Die Luftbelastung ist viel höher. Wenn die Erfassung nicht stimmt, verteilt sich die Belastung im Raum. Dann wird aus einem technischen Problem schnell ein Komfortproblem, ein Hygieneproblem, ein Energieproblem und manchmal auch ein Sicherheitsproblem. Jetzt könnten die Kinder auf der Rückbank fragen, warum macht man die Haube dann nicht einfach größer? Gute Frage. Manchmal hilft eine größere Haube. Aber Größe allein ist nicht alles. Wenn die Strömung ungünstig ist, kann auch eine große Haube schlecht erfassen. Eine große Badewanne hilft ja auch nicht, wenn man das Wasser daneben einlaufen lässt. Und damit kommen wir zu einem zweiten Missverständnis. Wenn ich viel Luft absauge, wird schon alles gut. Auch das stimmt nicht automatisch. Viel Luft zu bewegen kostet Energie, erzeugt Geräusche und kann sogar neue Probleme schaffen. Wenn irgendwo viel Luft abgesaugt wird, muss diese Luft auch wieder nachströmen. Sonst entstehen Zugluft, Unterdruck oder unkontrollierte Strömungen. In einer Maschinenkabine kann es passieren, dass sich eine Tür plötzlich kaum öffnen lässt, weil der Unterdruck zu groß wird. In einer Küche kann falsch eingebrachte Zuluft die aufsteigenden Kochfrasen sogar aus der Bahn werfen. Dann arbeitet die Lüftung gegen sich selbst. Das ist ungefähr so, als würde man beim Aufräumen jedes Spielzeug vom Boden nehmen und direkt wieder in die Luft werfen. Deshalb ist die erste große Sommerregel unserer Reise: Luftreinigung beginnt nicht beim Filter, nicht beim Ventilator und nicht beim schönsten Prospektbild. Sie beginnt an der Quelle, dort, wo die Belastung entsteht. Kommen wir zu unserem Sommerkapitel 2: Pusten erlaubt. Warum Blasen beim Absaugen helfen kann. Jetzt wird es scheinbar widersprüchlich. Gerade haben wir gelernt, Absaugen ist wichtig. Und nun kommt die Frage, wie kann ein Blasen beim Absaugen helfen? Die Antwort lautet, ja, ein Blasen oder zusätzliches Einblasen von Luft kann oft sogar sehr viel helfen. Wir machen ein kleines Gedankenexperiment. Stellen Sie sich eine Kerze vor, aber bitte nur vorstellen und nicht während der Autofahrt wirklich anzünden. Wir bleiben im Kopfkino. Die Kerze brennt. Wenn Sie versuchen, die Flamme durch Saugen zu löschen, müssten Sie mit dem Mund sehr nahe an die Flamme. Das ist unpraktisch und auch nicht besonders empfehlenswert. Wer schon einmal zu nah an eine Geburtstagskerze gekommen ist, weiß, Augenbrauen wachsen nach, aber die Würde braucht länger. Blasen dagegen funktioniert sofort. Ein kurzer Luftstoß und die Flamme ist aus. Warum? Weil die Luftströmung die Flamme bewegt, stört und von ihrer Versorgung trennt. In der Lüftungstechnik kann ein gezielter Luftstrom helfen, belastete Luft dorthin zu führen, wo sie erfasst und abgesaugt werden soll. Das ist kein wildes Herumpusten nach dem Motto viel hilft viel. Es geht um gezielte Unterstützung. In modernen Küchenhauben gibt es zum Beispiel Induktionsströmungen. Das bedeutet, ein kleiner, gezielter Luftstrom kann die Kochphrasen in Richtung Abscheider und Absaugung lenken. Er wirkt wie ein freundlicher Verkehrspolizist für die Luft. Nicht brüllen, nicht schubsen, sondern zeigen, bitte hier entlang. Die Ausfahrt zum Filterbereich befindet sich oben rechts. Auch Zuluft spielt eine wichtige Rolle. In einer Großküche muss ja die abgesaugte Luft ersetzt werden. Frische Luft muss nachströmen. Wenn diese Zuluft ungünstig eingebracht wird, stört sie die Erfassung. Wenn sie gut eingebracht wird, unterstützt sie den Prozess. Dabei ist wichtig, dass die Luft nicht wie ein kalter Föhn quer durch den Raum schießt. Sie soll sanft, richtig temperiert und strömungsgünstig in den Raum gelangen. Wer im Auto sitzt, kennt das Prinzip. Die Lüftungsdüse im Armaturenbrett kann angenehm sein, wenn sie richtig eingestellt ist. Aber wenn sie genau ins Auge bläst, ist sie nach 10 Sekunden Feind Nummer 1. Dann dreht man, klappt, schiebt und murmelt, wer hat das denn so eingestellt? Im Raum ist es ähnlich. Luft muss geführt werden. Nicht jeder Luftstoß ist ein guter Luftstoß. Bei Werkzeugmaschinen gibt es ein ähnliches Thema. Dort entstehen bei der Bearbeitung von Werkstücken oft Kühl- und Schmierstofferosole. Diese Aerosole sollen erfasst und gereinigt werden. Wenn die Absaugstelle zu weit entfernt ist oder wenn die Luft in der Kabine unkontrolliert strömt, werden die Aerosole nicht zuverlässig erfasst. Auch hier kann eine gezielte Luftströmung helfen, die belastete Luft in Richtung Luftreiniger zu führen. Das klingt technisch, aber im Grunde ist es sehr anschaulich. Stellen Sie sich vor, auf dem Rücksitz kullert ein Bonbon unter der Sitzbank. Man kann nun vorne am Armaturenbrett mit einer Greifzange herumfuchteln und hoffen, dass man es irgendwie zufällig erwischt. Oder man bittet das Kind, das direkt daneben sitzt, es kurz nach vorne zu reichen. Der zweite Weg ist eleganter. Genauso ist es mit Luftverunreinigungen. Man muss sie sinnvoll dorthin bringen, wo sie erfasst werden können. Ein wichtiger Punkt dabei ist, Blasen ersetzt nicht das Absaugen. Es unterstützt das Erfassen. Das Ziel bleibt immer, die belastete Luft kontrolliert zur Erfassung zu führen und dann sicher abzuscheiden, zu filtern oder zu reinigen. Damit haben wir zwei Grundideen. Erstens, die Absaugung muss nah an die Quelle. Zweitens, wenn sie nicht nah genug an die Quelle kann, muss die Luftströmung so gestaltet werden, dass die Belastung trotzdem zur Erfassung gelangt. Und jetzt ein kleiner Familiencheck. Frage an alle im Auto. Was ist wirksamer? Eine riesige Absaugung, die weit weg steht, oder eine kleinere Erfassung, die genau dort sitzt, wo die Verunreinigung entsteht? Was ist die richtige Antwort? Richtig. Meist gewinnt die Nähe. Nähe ist in der Lüftungstechnik oft romantischer als Größe. Das klingt nach einem Spruch aus einem sehr speziellen Poesiealbum, ist aber wahr. Kommen wir zu Kapitel 3. Filter, Abscheider und das große Sieb im Kopf. Jetzt kommen wir zum nächsten Missverständnis. Filtern und Abscheiden werden oft in einen Topf geworfen. Das passiert im Alltag ständig. Man sagt, der Luftreiniger filtert die Luft. Oder die Küchenhaube hat Filter. Oder da wird doch alles rausgefiltert. Aber technisch ist es wichtig, genauer hinzuschauen. Ein Filter ist im Grunde ein Medium, durch das Luft hindurchströmt, während bestimmte Partikel zurückgehalten werden. Der Staubsaugerbeutel ist ein gutes Beispiel. Die Luft geht durch, der Staub bleibt im Beutel. Ein hochwertiger Schwebstofffilter arbeitet nach demselben Grundprinzip, nur viel feiner. Luft strömt hindurch, Partikel werden zurückgehalten. Ein Abscheider dagegen beruht auf anderen physikalischen Prinzipien. Er trennt Stoffe aus der Luft, ohne dass alles einfach in einem Filtermedium gespeichert werden muss. Das kann zum Beispiel durch Strömungsführung, Trägheit, Zentrifugalkräfte oder andere Effekte geschehen. Und warum ist dieser Unterschied so wichtig? Weil Luftverunreinigungen sehr unterschiedlich sind. Ein trockener Staub verhält sich anders als ein Fetttröpfchen. Ein Wassertröpfchen verhält sich anders als ein Öltröpfchen. Ein Geruchsmolekül verhält sich anders als ein Partikel. Wer alles mit demselben gedanklichen Küchensieb behandeln will, wird ganz sicher irgendwann enttäuscht. Stellen Sie sich ein Nudelsieb vor. Für Spaghetti wunderbar, für Mehl schwierig, für Wasserdampf, da lacht der Wasserdampf und zieht einfach durch. Für den Geruch von angebratenem Knoblauch, der sagt, danke für die Aussicht und fliegt weiter. Genau deshalb muss man wissen, was man ganz genau aus der Luft entfernen möchte. In Küchenhauben werden häufig Metallgestrickfilter eingesetzt. Diese sind robust, waschbar und für bestimmte Aufgaben geeignet. Sie können größere Fetttröpfchen zurückhalten. Aber sie sind keine Zaubermatte, die jede Art von Fett, Öl, Geruch, Dampf und Feinstaub vollständig aus dem Luftstrom verschwinden lässt. Ein weiterer Punkt: Filter speichern das, was sie zurückhalten. Das klingt harmlos, ist aber in der Praxis unheimlich wichtig. Der Staubsaugerbeutel füllt sich, ein Fettfilter füllt sich, ein Aktivkohlefilter belädt sich. Irgendwann ist Schluss. Dann muss gereinigt, gewechselt oder regeneriert werden. Im privaten Haushalt merkt man das manchmal daran, dass die Dunstabzugshaube immer noch läuft, aber die Küche trotzdem riecht. Dann wird der Filter herausgenommen und plötzlich stellt man fest, dieses Bauteil hat schon bessere Tage gesehen. Es trägt eine Art kulinarische Jahreschronik in sich. Januar Pfannkuchen, März Fisch, Juni Grillmarinade, August etwas, das niemand mehr identifizieren möchte. In gewerblichen Anlagen ist das noch kritischer. Wenn Filter große Mengen an Fett oder Öl speichern, kann das hygienische, brandschutztechnische und wartungstechnische Folgen haben. In Maschinenbauanwendungen können Filter große Mengen an Kühl- und Schmierstoffen speichern. Auch das will man verstehen und beherrschen. Deshalb ist die Frage nicht nur, wie gut ist der Filter? Die Frage lautet auch, was genau wird zurückgehalten? Wo bleibt es? Wie wird es entfernt? Wie wird gemessen? Wie oft wird gewartet? Und was passiert, wenn niemand daran denkt? Das ist wie beim Familienurlaub. Man kann den Kofferraum noch so gut packen. Wenn niemand weiß, wo die Badehose liegt, ist das System nicht effizient. Es speichert zwar alles, aber der Zugriff ist problematisch. In dem jetzt folgenden Kapitel 4 wird es stürmisch. Es geht um den Wirbelsturm in unserem Luftreiniger. Und es wird auch meteorologisch, denn wir sprechen über das Wetterphänomen der Wirbelstürme. Keine Sorge, wir bleiben im sicheren Innenraum. Ein Zyklonabscheider nutzt das Prinzip der Rotation. Luft wird in eine drehende Bewegung gebracht. Partikel oder Tröpfchen können durch ihre Trägheit aus der Strömung herausgetragen und abgeschieden werden. Das Prinzip kennen wir in groß aus der Natur. Ein Tornado oder Wirbelsturm reißt Dinge mit, weil enorme Strömungskräfte wirken. In der Technik versucht man, solche Effekte kontrolliert und nützlich einzusetzen. Also nicht, Hilfe, der Staubsauger hat ein Wetterphänomen ausgelöst, sondern wir nutzen die Physik des Wirbels, um Luft zu reinigen. Aber auch hier steckt ein Missverständnis. Nur weil irgendwo Luft in Kreis geführt wird, ist noch kein guter Abscheider entstanden. Ein schöner Wirbel ist nicht automatisch ein wirksamer Wirbel. Die Geometrie, die Strömungsgeschwindigkeit, die Partikelgröße, die Dichte der Stoffe und viele weitere Faktoren spielen eine Rolle. In dem Buch »Missverständnisse in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung« wird genau beschrieben, wie wichtig es ist, nicht nur auf Bauchgefühl zu vertrauen. Auch erfahrene Fachleute können sich irren. Man denkt, da bildet sich sicher ein kleiner Zyklon und der schleudert die Partikel heraus. Dann schaut man mit einer CFD-Analyse genauer hin, also mit numerischer Strömungssimulation, und stellt fest, Die Luft macht etwas ganz anderes. Sie hat den Plan nicht gelesen. Das ist eine der sympathischsten Erkenntnisse der Technik. Die Luft interessiert sich nicht für unsere PowerPoint-Folien. Sie strömt nach Physik, nicht nach Wunschdenken. CFD-Simulationen können zeigen, wie Luft und Partikel sich in einer Geometrie bewegen. Dafür braucht man nicht nur ein hübsches dreidimensionales Modell, sondern auch ein sorgfältiges Rechennetz, passende Annahmen und eine sinnvolle Auswertung. Manchmal sind die Ergebnisse ernüchternd. Aber genau diese Ernüchterung ist wertvoll, denn sie verhindert, dass man ein Produkt baut, das in der Vorstellung hervorragend funktioniert und in der Wirklichkeit nur dekorativ herumsteht. Für Familien klingt das vielleicht nach Computerspiel für Ingenieure. In gewisser Weise stimmt das. Nur dass der Endgegner nicht Drache im Vulkan heißt, sondern unerwartete Rückströmung im Abscheiderprofil. Und wenn man gewinnt, bekommt man keine goldene Rüstung, sondern saubere Luft und eine effizientere Anlage. Der Nutzen von solch sinnvoll untersuchten und entwickelten Abscheidern ist groß. Wenn ein Abscheider gut funktioniert, wird die Luftreinigung effizienter. Weniger Belastung im Raum, weniger Ablagerungen in Kanälen, weniger Wartungsaufwand, bessere Luftqualität. Aber der Weg dahin führt über Messen, Simulieren, Testen und Verstehen. Und damit kommen wir zu einer weiteren Sommerregel. Wer Luft reinigen will, muss die Luft ernst nehmen. Sie ist unsichtbar, aber nicht beliebig. Sie ist leicht, aber nicht unwichtig. Sie ist überall, aber nicht automatisch sauber. Das Kapitel 5. Dampf, Aerosol und der Duft von Abenteuer. Jetzt wird es olfaktorisch. Das ist ein schönes Wort für alles, was mit Geruch zu tun hat. Opa sagt vielleicht einfach, hier riecht's komisch. Beides ist richtig, nur eines klingt teurer. Ein häufiges Missverständnis betrifft Dämpfe, Aerosole und Gerüche. Im Alltag werfen wir diese Begriffe gern durcheinander. Wir sagen, da ist Dampf in der Luft oder da sind Aerosole oder das riecht nach Öl. Technisch ist das aber nicht dasselbe. Ein Aerosol ist ein Gemisch aus Luft und feinen, festen oder flüssigen Partikeln. Nebel ist ein gutes Beispiel. Auch Rauch besteht aus sehr feinen Partikeln. Beim Kochen können Fetttröpfchen in die Luft gelangen. Bei Werkzeugmaschinen können Kühl- und Schmierstoff-Aerosole entstehen. In Klassenzimmern können ausgeatmete Aerosole eine Rolle spielen. Ein Dampf oder Gas dagegen besteht nicht aus kleinen Tröpfchen, sondern aus Molekülen, die gasförmig in der Luft verteilt sind. Ein einfaches Beispiel: Benzingeruch. Man sieht keine Tröpfchenwolke, aber man riecht den verdampften Kraftstoff. Die Luft kann also frei von sichtbaren Aerosolen sein und trotzdem hoch belastet sein und unangenehm riechen. Das ist wichtig, weil man unterschiedliche Belastungen unterschiedlich behandeln muss. Ein Partikelfilter kann Partikel zurückhalten. Aber ein Geruchsmolekül ist kein Krümel. Es lässt sich nicht einfach mit einem groben Sieb fangen. Für gasförmige Stoffe werden andere Verfahren gebraucht, zum Beispiel Adsorption an Aktivkohle oder andere technische Lösungen. Aktivkohle ist ein faszinierendes Material. Ihre innere Oberfläche ist riesig. Man kann sich das vorstellen wie eine Stadt aus winzigen Poren und Gängen, in denen Moleküle hängen bleiben können. Aber auch Aktivkohle ist kein unendliches schwarzes Loch. Sie kann sich beladen, sie kann durch Feuchte oder bestimmte Stoffe beeinträchtigt werden und sie muss passend eingesetzt werden. Im Alltag kennen wir das Prinzip von Gerüchen sehr gut. Wenn jemand im Auto eine Tüte Käsebällchen öffnet, ist das kein lokales Ereignis. Es ist eine atmosphärische Entscheidung. Innerhalb weniger Sekunden wissen alle Bescheid. Man kann dann nicht einfach sagen, wir stellen hinten links einen kleinen Filter hin, der wird schon alles regeln. Erstens müsste die belastete Luft dort ankommen. Zweitens müsste der Filter zum Geruch passen. Und drittens müsste er ausreichend dimensioniert und nicht schon längst erschöpft sein. In der industriellen Luftreinhaltung ist das genauso, nur ernster. Bei Produktionsprozessen entstehen häufig Mischungen aus Partikeln, Aerosolen, Dämpfen und Gasen. Wer nur auf eine Komponente schaut, übersieht möglicherweise den Rest. Eine Anlage kann also Partikel sehr gut erfassen und trotzdem Gerüche nicht ausreichend reduzieren. Oder sie kann größere Tröpfchen gut abscheiden, aber feine Aerosole und gasförmige Stoffe nur unzureichend behandeln. Deshalb sind Messungen so wichtig. Die Nase ist ein erstaunlich gutes Frühwarnsystem, aber kein kalibriertes Messgerät. Sie meldet, da ist etwas. Aber sie sagt nicht zuverlässig, wie viel, welche Zusammensetzung und ob Grenzwerte eingehalten werden. Außerdem gewöhnt sich die Nase an Gerüche. Wer lange in einer Küche steht, merkt oft gar nicht mehr, wie sehr die Kleidung danach riecht. Die Person, die später im Aufzug daneben steht, merkt es sofort. Für bestimmte gasförmige Belastungen können FID-Messgeräte hilfreich sein. FID steht für Flammenionisationsdetektor. Damit lassen sich zum Beispiel Kohlenwasserstoffverbindungen erfassen. Solche Messungen können zeigen, welche Belastung vor und nach einer Luftreinigungsanlage vorhanden ist. Das ist entscheidend, wenn man wissen möchte, ob eine Anlage tatsächlich wirkt oder nur gut aussieht. Und damit sind wir wieder bei einem Grundsatz, der sich durch das ganze Buch zieht. Behaupten ist leicht, messen ist besser. Oder noch überspitzter formuliert, wer nicht misst, kann vieles behaupten. Manchmal klingt Werbung in der Lüftungsbranche ungefähr so. Unser Gerät entfernt zuverlässig alles, was Sie stört und wahrscheinlich auch schlechte Laune. Das klingt schön, aber die richtige Frage lautet, womit wurde das nachgewiesen? Unter welchen Bedingungen? Für welche Stoffe? Mit welcher Messmethode? Mit welchem Volumenstrom? Bei welcher Wartung? Und wie sieht es nach 3 Monaten Betrieb aus? Das ist nicht misstrauisch, das ist vernünftig. Wenn Sie ein Ferienhaus buchen, schauen Sie ja auch nicht nur auf ein Foto vom Pool. Sie fragen, gibt es Betten? Gibt es WLAN? Ist der Strand wirklich 200 Meter entfernt oder 200 Meter Luftlinie über eine Steilküste? Deshalb muss auch die Lufttechnik mit derselben Sorgfalt betrachtet und bewertet werden. Kommen wir zu Kapitel 6. UVC, die Zauberlampe, die keine Zauberlampe ist. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das seit einigen Jahren besonders viel Aufmerksamkeit bekommt. UVC-Strahlung. Ultraviolettes Licht kann Bakterien und Viren inaktivieren, wenn die Bedingungen stimmen. Das wird in bestimmten Bereichen schon lange genutzt, zum Beispiel zur Desinfektion von Oberflächen oder Werkzeugen. Das klingt erst einmal wie Magie. Man legt einen Gegenstand in eine Box, bestrahlt ihn mit UVC, wartet eine bestimmte Zeit und Mikroorganismen werden geschädigt, sodass sie sich nicht mehr vermehren können. Aber wie so oft liegt die Wahrheit im Detail. Damit UVC wirken kann, braucht es die richtige Wellenlänge, ausreichende Strahlungsleistung, genügend Einwirkzeit und direkten Kontakt der Strahlung mit dem Ziel. Schatten sind ein Problem, Verschmutzungen sind ein Problem, Bewegung ist ein Problem, große Luftmengen sind ein Problem und kurze Kontaktzeiten mit der UVC-Strahlung sind ebenfalls ein Problem. Mit anderen Worten, UVC ist keine Taschenlampe, mit der man einmal in den Raum leuchtet und danach ist alles hygienisch einwandfrei. Wenn das so wäre, hätten wir alle längst eine kleine Sauberlampe im Handschuhfach. Ein besonders wichtiges Missverständnis lautet, UVC beseitigt Aerosole. Das stimmt so nicht. UVC kann biologische Bestandteile in Aerosolen unter bestimmten Bedingungen inaktivieren. Aber das Partikel selbst verschwindet dadurch nicht. Ein Aerosol ist ein physisches Teilchen oder Tröpfchen in der Luft. UVC ist kein Staubsaugerstrahl. Es macht aus einem Partikel nicht nichts. Für Gerüche, Öle und Fette wird manchmal zusätzlich mit Ozon argumentiert. Bestimmte UV-Lampen können Ozon erzeugen. Ozon ist ein starkes Oxidationsmittel und kann mit bestimmten Stoffen reagieren. Aber Ozon ist auch gesundheitsschädlich und in der Anwendung sehr kritisch zu betrachten. Wer Ozon erzeugt, muss wissen, was er tut und vor allem nachweisen, dass am Ende nicht mehr Schaden als Nutzen entsteht. Im Bereich der Küchenabluft wird gelegentlich versprochen, UVC oder Ozon könne Fette und Öle nahezu vollständig beseitigen. Das klingt verlockend. Schließlich wäre es schön, wenn eine Anlage sich gewissermaßen selbst reinigt und am Ende nur noch frische Bergluft übrig bleibt. Aber auch hier gilt, die Wirkung muss belegt werden. In Untersuchungen wurde gezeigt, dass die Oxidation von Ölen und Fetten zwar stattfinden kann, aber nicht einfach bedeutet, dass alles zuverlässig und vollständig verschwindet. Der Hauptfokus muss weiterhin auf wirksamer Erfassung, Absaugung und geeigneter Abscheidung liegen. Man kann UVC also nicht einfach als Jokerkarte spielen. Es ist ein Werkzeug, ein nützliches Werkzeug, wenn es richtig eingesetzt wird. Ein riskantes Werkzeug, wenn man es überschätzt. Das gilt übrigens für sehr viele Technologien. Ein Hammer ist großartig, wenn man einen Nagel einschlagen möchte, Er ist weniger großartig, wenn man da mit dem Auto ein Fenster putzen will. Für die Familienrunde im Auto kann man sich merken, UVC-Strahlung kann Mikroorganismen unter passenden Bedingungen inaktivieren. UVC lässt aber nicht einfach Schmutz, Fett, Geruch und Aerosole verschwinden. Und sobald Ozon ins Spiel kommt, braucht man besondere Vorsicht, Messung, Nachweis und sinnvoll konzipierte Gesamtsysteme. Oder ganz kurz zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, UVC-Licht an heißt ganz sicher nicht automatisch Problem aus. Das Kapitel 7. Die bunten Pfeile und die Wahrheit der Luftströmung. Jetzt wird es bunt. Wer schon einmal Prospekte von Lüftungsanlagen gesehen hat, kennt diese Bilder. Ein Raum, ein Gerät, ein paar freundliche Pfeile. Blaue Pfeile für saubere Luft, rote Pfeile für schlechte Luft, grüne Pfeile für irgendetwas dazwischen und alles sieht aus, als hätte die Luft einen sehr ordentlichen Charakter. Leider hat die Luft nicht immer den Prospekt gelesen. Ein großes Missverständnis besteht darin, dass solche bunten Bilder oft wie Messungen wirken. Sie sind aber häufig nur Darstellungen. Manchmal sind sie frei erfunden, manchmal stark vereinfacht, manchmal idealisiert. Sie zeigen, wie die Luft strömen soll, nicht unbedingt, wie sie tatsächlich strömt. Das ist wie die Zeichnung auf einem Campingplatzplan. Dort sieht der Weg zum Sanitärhaus auch immer gerade, kurz und idyllisch aus. In Wirklichkeit führt er nachts bei Regen über drei Wurzeln an zwei Zeltschnüren vorbei und durch eine Pfütze, die auf dem Plan aus unerfindlichen Gründen nicht eingezeichnet war. Bei Luftströmungen ist die Wirklichkeit oft komplex. Menschen bewegen sich, Türen öffnen sich, Fenster stehen gekippt, Maschinen geben Wärme ab, Kochstellen erzeugen Thermik, Ventilatoren laufen, Zuluft strömt ein, Abluft wird abgesaugt, Hindernisse verändern den Weg. Schon kleine Änderungen können große Auswirkungen haben. Ein gekipptes Fenster in Klassenzimmer kann zum Beispiel dafür sorgen, dass die Atemluft nicht mehr so zum Luftreiniger strömt, wie man es sich idealerweise vorgestellt hat. Eine falsch platzierte Zuluftöffnung in einer Küche kann die Kochphrasen aus dem Erfassungsbereich drücken. In einer Produktionshalle können Maschinen, Hallentore oder Temperaturunterschiede Strömungen erzeugen, die man ohne Messung kaum erkennt. Deshalb sind moderne CFD-Simulationen und Strömungsmessungen so wertvoll. CFD steht für Computational Fluid Dynamics, also numerische Strömungssimulation. Damit lässt sich berechnen und visualisieren, wie Luft durch einen Raum oder durch ein Bauteil strömt. Aber auch hier gilt, die Simulation ist nur so gut wie das Modell, die Eingaben, das Rechennetz und die fachliche Auswertung. Ein buntes CFD-Bild allein ist noch kein Beweis. Es ist ein Werkzeug. Man muss wissen, was dargestellt wird. Geschwindigkeit, Partikelbahnen, Temperatur, Druck, Aufenthaltszeit. Es ist ähnlich wie beim Navi. Ein Navi kann großartig sein. Aber wenn man im Navi versehentlich Fahrradroute eingestellt hat und mit dem Wohnmobil unterwegs ist, dann wird es spannend. Im Buch wird beschrieben, wie ein angenommenes Strömungsbild durch CFD und Messtechnik überprüft wurde. Dabei stellte sich heraus, dass die tatsächliche Strömung ganz anders war als erwartet. Genau solche Momente sind für technische Entwicklungen enorm wichtig, denn sie zeigen, wir dürfen uns nicht in unsere eigenen Vorstellungen verlieben, wir müssen sie prüfen. Das ist eine sehr erwachsene Lektion, aber sie passt erstaunlich gut in den Familienalltag. Jeder kennt den Satz, ich dachte, du hättest den Haustürschlüssel, oder ich dachte, die Ferienwohnung hat Handtücher, oder ich dachte, das Benzin im Autotank reicht noch für mindestens 80 Kilometer. Denken ist gut, prüfen ist besser. Für Lüftungsanlagen heißt das, Luftströmungen sollten nicht nur behauptet, sondern sichtbar gemacht werden. Mit CFD, mit Nebel, mit Messungen, mit Partikelverfolgung, mit Erfahrung und mit gesundem technischen Zweifel. Und wenn dann am Ende die bunten Pfeile tatsächlich mit der Realität übereinstimmen, darf man sich freuen. Dann sind die Pfeile nicht nur hübsch, sondern hilfreich. Kommen wir zu Kapitel 8. Klassenzimmer, Küchen und Maschinen. Drei unterschiedliche Orte und eine Frage. Dazu machen wir jetzt einen kleinen Zwischenstopp an exakt diesen drei Orten. Erster Ort, das Klassenzimmer. Viele Menschen denken seit der Pandemie anders über Luft in Innenräumen nach. Wo früher vielleicht nur gefragt wurde, ist das Fenster offen, ging es plötzlich um Aerosole, Viren, Luftreiniger, CO2, Lüftungsintervalle und die Frage, ob die Luft im Raum ausreichend ausgetauscht oder gereinigt wird. In einem Klassenzimmer ist die Herausforderung besonders anschaulich. Viele Menschen sitzen längere Zeit in einem Raum. Sie atmen, sie sprechen, sie bewegen sich. Die Atemluft verteilt sich. Ein Luftreiniger kann nur die Luft reinigen, die zu ihm gelangt. Wenn Luftströmungen ungünstig sind oder wenn der Luftreiniger schlecht platziert ist, wird nicht automatisch die gesamte Raumluft gleichmäßig erfasst. Das bedeutet nicht, dass Luftreiniger nutzlos sind. Es bedeutet, dass Aufstellung, Volumenstrom, Raumgeometrie, Nutzung und Lüftung zusammengedacht werden müssen. Ein Gerät in die Ecke zu stellen und zu sagen, mach mal sauber, ist ungefähr so, als würde man im Kinderzimmer einen Wäschekorb hinstellen und hoffen, dass die Socken freiwillig hineinspringen. Zweiter Ort, die Großküche. Hier entstehen Kochphrasen, Fetttröpfchen, Wasserdampf, Gerüche und Wärme. Die Luft ist in Bewegung, schon allein durch die thermische Auftriebsströmung der heißen Kochstellen. Eine gute Küchenlüftung muss diese Strömungen nutzen und kontrollieren. Sie muss Kochphrasen erfassen, Abscheider und Filter passend einsetzen, Zuluft störungsarm einbringen und die Abluft zuverlässig behandeln. Das klingt nach viel, ist es auch. Aber gute Küchenlüftung ist kein Luxus. Sie entscheidet über Arbeitsbedingungen, Hygiene, Energieverbrauch, Brandschutz und Geruchsausbreitung. Wer einmal in einer schlecht belüfteten Küche gearbeitet hat, weiß, nach kurzer Zeit fühlt man sich nicht wie ein Koch, sondern wie ein panierter Mensch. Dritter Ort, der Maschinenbau. Dort entstehen bei Bearbeitungsprozessen Aerosole, Stäube oder Dämpfe. Kühl- und Schmierstoffe können in die Luft gelangen. Die Luft in Maschinenkabinen muss so geführt werden, dass die Belastungen erfasst und gereinigt werden. Auch hier gilt, eine Absaugstelle weit weg von der Entstehungsquelle ist oft wenig wirksam. Es braucht eine durchdachte Strömungsführung und geeignete Abscheidetechnik. Drei Orte, ein Prinzip. Quelle verstehen, Luftströmung verstehen, Erfassung sicherstellen, Reinigung nachweisen. Das klingt vielleicht wie ein Ingenieurmantra. Aber es ist eigentlich ein Alltagsprinzip. Wenn der Gartenschlauch tropft, stellt man keinen Eimer 3 Meter daneben. Wenn die Suppe überkocht, wedelt man nicht im Wohnzimmer mit einem Handtuch. Wenn der Hund im See badet, legt man das Handtuch nicht in den Keller, sondern man geht direkt zur Quelle, wo man etwas bewirken will. Eigentlich logisch, oder? In dem jetzt folgenden Kapitel 9 werden wir die Luftqualität messen. Oder anders formuliert, in Kapitel 9 bekommen oft unsichtbare Dinge echte Zahlenwerte. Jetzt kommen wir zum Messen. Und Messen ist in dieser Geschichte ein bisschen wie die Kamera in Krimi. Solange niemand genau hinschaut, kann jeder behaupten, was er möchte. Sobald gemessen wird, wird es konkret. Viele Menschen gehen davon aus, dass die Luft in Innenräumen schon irgendwie in Ordnung ist. Draußen gibt es Feinstaub, Abgase, Pollen, Ozon und Wetter-Apps. Drinnen ist es gemütlich. Da steht ein Sofa, ein Besprechungstisch oder eine Werkbank. Also wird die Luft schon passen. Leider ist das in vielen Innenräumen jedoch nicht automatisch so. Luft kann mit ganz unterschiedlichen Stoffen belastet sein. Viren und Bakterien, Feinstaub, Milben, Sporen, Pollen, Gase, Dämpfe und Gerüche. Manche Belastungen sieht man, viele sieht man nicht. Manche riecht man, andere nicht. Manche merkt man erst, wenn die Augen brennen, der Hals kratzt oder die Kleidung nach der Arbeit riecht, als hätte sie selbst mitgekocht. Feinstaub ist dabei ein besonders interessantes Thema. In Städten wird viel über Grenzwerte diskutiert. Man kennt Begriffe wie PM10 oder PM2,5. PM steht für Particulate Matter, also Partikelmasse. PM10 beschreibt Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser bis 10 Mikrometer, PM2,5 entsprechend feinere Partikel. Das sind Größenordnungen, die weit unter dem liegen, was wir mit bloßem Auge erkennen können. Zum Vergleich, ein menschliches Haar ist viel dicker als solche Feinstaubpartikel. Wenn ein Feinstaubpartikel ein Reiskorn wäre, dann wäre das Haar gefühlt schon eine ziemlich respektable Baumstammangelegenheit. Dieser Vergleich ist nicht millimetergenau gemeint, aber er zeigt, wir sprechen über winzige Dinge. Und trotzdem können diese winzigen Dinge eine große Rolle spielen. Sie können tief in die Atemwege gelangen. Sie können sich in Räumen anreichern. Und sie können in technischen Anlagen Hinweise darauf geben, wie sauber oder belastet die Luft tatsächlich ist. Im Buch wird beschrieben, dass in Innenräumen und besonders in Produktionsräumen Belastungen auftreten können, die man mit normalem Gefühl kaum einschätzen kann. Manchmal wirkt ein Raum nur leicht diesig, die Leuchte an der Decke ist nicht mehr ganz scharf zu erkennen, die Luft sieht ein bisschen aus wie Herbstnebel. Aber solch ein optischer Eindruck kann bereits auf eine erhebliche Partikelbelastung und Luftverschmutzung hinweisen. Das ist eine eindrucksvolle Vorstellung. Während draußen in der Stadt über Mikrogramm pro Kubikmeter diskutiert wird, können in bestimmten gewerblichen Innenräumen viel höhere Belastungen auftreten, ohne dass sie immer angemessen wahrgenommen werden. Das heißt nicht, dass jeder Innenraum gefährlich ist. Es heißt, man sollte nicht raten, wenn man messen kann. Messgeräte können Partikelkonzentrationen erfassen. Sie können zeigen, wie viele Partikel in einer bestimmten Luftmenge vorhanden sind, wie groß diese Partikel sind und wie sich die Belastung verändert. Vor der Anlage, nach der Anlage. Vor der Optimierung, nach der Optimierung. Bei geöffneter Tür, bei geschlossener Tür. Mit laufender Maschine, bei Stillstand. Genau so entsteht echtes Wissen und ein wirkliches Verständnis für die Prozesse. Und Wissen ist in der Lüftungstechnik ein echtes Reinigungsmittel. Es entfernt zwar keinen Staub aus der Luft, aber es entfernt falsche Gewissheiten aus dem Kopf. Ein schönes Bild. Messen ist wie die Waage beim Kofferpacken. Vorher sagt jemand, der Koffer ist bestimmt nicht zu schwer. Dann stellt man ihn auf die Waage und sieht 27,8 Kilogramm. Plötzlich endet die Diskussion und jemand muss drei Paar Schuhe ins Handgepäck umziehen. Bei Luftqualität ist es ähnlich. Eine Zahl schafft Klarheit. Natürlich muss auch die Messung richtig gemacht werden. Man muss wissen, was man misst, wo man misst, wann man misst und mit welchem Gerät. Ein einzelner Wert ohne Kontext kann irreführen. Aber eine gute Messstrategie kann zeigen, ob eine Anlage wirkt, ob Grenzwerte eingehalten werden, ob eine Belastung reduziert wird und ob weitere Maßnahmen nötig sind. Damit sind wir beim nächsten wichtigen Merksatz. Was man nicht misst, kann man leicht schönreden. Und nur, was man misst, kann man auch wirklich verbessern, optimieren und dokumentieren. Kommen wir nun zum nächsten Kapitel. Kapitel 10. Die sechs großen Missverständnisse als Urlaubsquiz. Wir machen jetzt ein kleines Quiz. Keine Sorge, niemand muss aussteigen, wenn er falsch antwortet. Es gibt höchstens später eine kleinere Kugel Eis. Frage 1. Reicht es aus, eine Absaugung irgendwo in die Nähe der Verunreinigung zu stellen? Antwort: Nein. Die belastete Luft muss erfasst werden. Der Abstand ist entscheidend. Je weiter die Absaugöffnung von der Quelle entfernt ist, desto geringer wird die Wirkung. Erst erfassen, dann absaugen. Frage 2. Hilft Blasen beim Absaugen? Antwort: Ja. Wenn es gezielt geschieht. Unterstützende Luftströmungen können helfen, Kochphrasen, Aerosole oder belastete Luft in den Erfassungsbereich zu bringen. Aber wildes Pusten ist keine Technik, sondern Kindergeburtstag. Frage 3. Sind Filter und Abscheider dasselbe? Antwort: Nein. Filter halten Stoffe in einem durchströmten Medium zurück. Abscheider können Stoffe durch Strömungsprinzipien, Trägheit oder andere Effekte aus der Luft trennen. Wichtig ist, welche Stoffe entfernt werden sollen und was danach mit ihnen passiert. Frage 4. Beseitigt UVC einfach Viren, Gerüche, Fette und Aerosole? Antwort: Nein. UVC kann unter passenden Bedingungen Mikroorganismen inaktivieren. Aber Aerosole verschwinden dadurch nicht automatisch und bei Ozon ist besondere Vorsicht geboten. Licht ist ein Werkzeug, keine Wunderwaffe. Frage 5. Sind bunte Luftströmungsbilder ein Beweis? Antwort: Nein. Sie können hilfreich sein, wenn sie auf Simulationen oder Messungen beruhen und fachlich korrekt interpretiert werden. Aber hübsche Pfeile allein beweisen nichts. Die Luft strömt nicht nach Designvorgabe. Frage 6. Ist Luftqualität in Innenräumen meistens unproblematisch? Antwort: Nicht automatisch. Gerade in gewerblichen Räumen, Küchen, Maschinenhallen oder stark genutzten Innenräumen kann Luft erheblich belastet sein. Messen schafft Klarheit. Wenn Sie alle 6 richtig hatten, herzlichen Glückwunsch! Sie dürfen sich offiziell als Ferienfachkraft für unsichtbare Strömungsphänomene fühlen. Das macht sich gut auf Postkarten. Liebe Grüße aus dem Urlaub. Wetter gut, Luftströmung plausibel. Kapitel 11. Warum Missverständnisse so hartnäckig sind. Eine interessante Frage bleibt: Warum halten sich Missverständnisse in der Lüftungstechnik so hartnäckig? Eine Antwort auf diese Frage ist sicher, dass Luft unsichtbar ist. Und was man nicht sieht, füllt man mit Vorstellungskraft. Und Vorstellungskraft ist wunderbar, aber sie ist kein Messgerät. Wir stellen uns vor, dass ein Luftreiniger den ganzen Raum gleichmäßig ansaugt. Wir stellen uns vor, dass eine Küchenhaube alles erwischt, was nach oben steigt. Wir stellen uns vor, dass ein Filter alles rausnimmt. Wir stellen uns vor, dass UVC alles neutralisiert. Wir stellen uns vor, dass ein blauer Pfeil im Prospekt auch im echten Raum blau und gehorsam nach unten strömt. Ein zweiter Grund ist Werbung. Natürlich möchten Hersteller ihre Produkte gut darstellen. Das ist legitim. Aber in technischen Bereichen kann Werbung leicht zu stark vereinfachen. Aus unter bestimmten Bedingungen hilfreich wird dann beseitigt zuverlässig. Aus kann unterstützen wird löst das Problem. Aus wir haben schöne Bilder wird wir haben bewiesen, dass es funktioniert. Ein dritter Grund ist Erfahrung. Erfahrung ist wertvoll, aber sie kann auch täuschen. Wer seit vielen Jahren Anlagen baut, hat viele Situationen gesehen. Das ist gut. Aber Luftströmungen können überraschend sein. Neue Materialien, neue Prozesse, neue Gebäude, neue Anforderungen und neue Messmöglichkeiten verändern den Blick. Manchmal zeigt eine Messung, dass eine lange angenommene Wahrheit nur eine gut gealterte Vermutung war. Und ein vierter Grund ist Bequemlichkeit. Es ist einfacher, ein Standardgerät zu kaufen, als die Quelle zu analysieren. Es ist einfacher, eine größere Anlage einzubauen, als die Strömung zu optimieren. Es ist einfacher, einem Prospektbild zu glauben, als eine Messung zu beauftragen. Aber einfach ist nicht immer richtig. Das Gute ist, man muss kein Lüftungsingenieur sein, um bessere Fragen zu stellen. Für viele Situationen reichen schon ein paar Grundfragen. Wo entsteht die Belastung? Wie gelangt sie zur Erfassung? Was passiert mit der Luft danach? Welche Stoffe sollen entfernt werden? Wie wird die Wirkung nachgewiesen? Wie wird die Anlage gewartet? Und was passiert im echten Betrieb und nicht nur auf dem Papier? Diese Fragen sind wie ein Schweizer Taschenmesser für saubere Luft. Nicht laut, nicht spektakulär, aber unglaublich nützlich. Jetzt kommen wir zum Kapitel 12, die große Familiengeschichte der Luft. Stellen wir uns zum Schluss eine kleine Szene vor. Eine Familie sitzt im Auto. Vorne wird über die beste Route diskutiert. Hinten wird ein Hörspiel gehört, ein Kuscheltier gesucht und eine Packung Salzbrezeln geöffnet. Die Klimaanlage läuft. Irgendjemand sagt, mach mal die Lüftung anders, es zieht. Ein anderer sagt, mir ist warm. Dann fährt man an einer Raststätte vorbei, an der es nach Pommes riecht. Später im Ferienhaus wird gekocht, die Dunstabzugshaube läuft. Am nächsten Tag besucht man ein Museum, ein Restaurant oder eine Werkstatt. Überall ist Luft. Überall wird Luft bewegt. Überall kann sie sauber, belastet, angenehm, unangenehm, trocken, feucht, warm, kalt, sichtbar oder unsichtbar sein. Luft ist nicht nur Technik, Luft ist Alltag. Wenn wir das verstanden haben, wird Lüftungstechnik plötzlich spannend. Sie ist die Kunst, das Unsichtbare so zu führen, dass Menschen besser arbeiten, lernen, kochen, produzieren und leben können. Sie verbindet Physik mit Gesundheit, Energie mit Komfort, Hygiene mit Sicherheit und manchmal auch Humor mit Staubsaugerkrümeln. Und vielleicht ist genau das die wichtigste Botschaft dieser Sommerfolge. Saubere Luft entsteht nicht durch Wunschdenken, sie entsteht durch Verstehen. Verstehen, wo die Belastung entsteht. Verstehen, wie Luft strömt. Verstehen, was ein Filter kann und was nicht. Verstehen, wann ein Abscheider sinnvoll ist. Verstehen, welche Rolle Dämpfe, Aerosole, Gerüche und Gase spielen. Verstehen, dass UVC ein Werkzeug ist, aber kein Zauberstab. Verstehen, dass bunte Pfeile schön sind, aber Messungen besser. Verstehen, dass Innenraumluft nicht automatisch unbedenklich ist. Und vor allem, verstehen, dass gute Lüftungstechnik immer mit einer guten Frage beginnt. Vielleicht nehmen Sie aus dieser Folge nur einen Satz mit. Dann nehmen Sie diesen. Erst erfassen, dann absaugen. Oder, wenn Sie noch einen zweiten Satz möchten, behaupten ist leicht, messen ist besser. Und wenn die Kinder auf der Rückbank einen eigenen Satz brauchen, dann vielleicht, der Krümel läuft nicht freiwillig zum Staubsauger. Damit hätten wir das Thema im Kern ziemlich gut zusammengefasst. Das Kapitel 13. Kleine Sommerweisheiten für große Luftfragen. Bevor wir zur Überraschung kommen, gibt es noch ein paar kleine Sommerweisheiten. Sie sind nicht amtlich, aber nützlich. Erste Sommerweisheit. Wenn etwas riecht, ist nicht automatisch ein Partikelfilter die Lösung. Gerüche können gasförmig sein. Man muss wissen, was man entfernen möchte. Zweite Sommerweisheit. Wenn eine Haube laut ist, ist sie nicht automatisch wirksam. Lautstärke ist kein Qualitätsnachweis. Sonst wäre der Laubbläser das intelligenteste Gerät der Welt. Dritte Sommerweisheit. Wenn ein Gerät in der Ecke steht, reinigt es nicht automatisch die Luft in jeder Ecke. Luft muss zum Gerät gelangen. Vierte Sommerweisheit. Wenn ein Prospekt viele Pfeile zeigt, fragen Sie freundlich nach, ob diese Pfeile gemessen, simuliert oder nur gezeichnet wurden. Fünfte Sommerweisheit. Wenn eine Technologie alles verspricht, sollte man besonders aufmerksam werden. In der Technik ist alles ein sehr großes Wort. Sechste Sommerweisheit. Wartung ist nicht optional. Ein Filter, der nie gewechselt wird, ist irgendwann kein Filter mehr, sondern ein Museum. Siebte Sommerweisheit. Gute Luftreinhaltung ist selten ein Einzelgerät. Sie ist ein System aus Erfassung, Luftführung, Reinigung, Messung, Wartung und Betrieb. Achte Sommerweisheit. Wer sauberere Luft will, sollte nicht erst am Ende der Abluftstrecke anfangen, sondern an der Quelle. Neunte Sommerweisheit. Man darf über Technik lachen. Man sollte sie nur nicht lächerlich behandeln. Denn saubere Luft ist ernst, auch wenn der Weg dorthin manchmal sehr unterhaltsam sein kann. Und zehnte Sommerweisheit. Wenn im Auto jemand fragt, ob wir bald da sind, antworten Sie, strömungstechnisch betrachtet nähern wir uns dem Ziel. Das hilft nicht, aber es klingt gebildet. Kapitel 14. Noch ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Warum haben wir dieses Buch und diese Podcast-Folge überhaupt gemacht? Weil viele Missverständnisse immer wieder auftauchen. In privaten Diskussionen, in industriellen Projekten, bei Küchenlüftung, bei Luftreinigern, bei Filtern, bei Abscheidern, bei UVC, bei Luftqualität. Manche Missverständnisse entstehen aus Unwissen. Manche aus Vereinfachung, manche aus Marketing, manche aus dem verständlichen Wunsch nach einfachen Lösungen. Aber Luft ist selten einfach. Sie nimmt Umwege, sie schichtet sich, sie mischt sich. Sie steigt auf, kühlt ab, wird beschleunigt, gebremst, verwirbelt, umgelenkt und beeinflusst. Sie transportiert Wärme, Feuchte, Partikel, Dämpfe, Gerüche und manchmal auch Krankheitserreger. Wer mit Luft arbeitet, arbeitet mit einem unsichtbaren Medium, das ständig in Bewegung ist. Genau deshalb braucht es Erfahrung, Messtechnik, Simulation, kritische Fragen und die Bereitschaft, auch eigene Annahmen zu überprüfen. Das ist vielleicht eine der sympathischsten Seiten guter Technik. Sie ist nicht beleidigt, wenn eine Messung etwas anderes zeigt. Sie lernt. In diesem Sinne ist das Buch keine trockene Sammlung von Fachbegriffen, sondern eine Einladung. Eine Einladung, genauer hinzusehen oder besser gesagt, genauer hinzudenken, weil man Luft ja nicht immer sehen kann. Es ist eine Einladung, vermeintliche Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Warum ist die Haube eigentlich genau hier platziert? Warum strömt die Zuluft so ein? Warum werden immer noch Filter und keine Abscheider eingesetzt? Warum glaubt man, dass UVC hier hilft? Warum misst niemand vor und nach der Anlage? Warum wird von Effizienz gesprochen, aber nicht gezeigt, unter welchen Bedingungen sie erreicht wird? Solche Fragen sind keine Störung. Sie sind der Anfang einer guten Lösung. Und nun stellen Sie sich vor, wie viel besser manche Projekte werden könnten, wenn alle Beteiligten diese Fragen früher stellen. Planer, Betreiber, Küchenchefs, Produktionsleiter, Sicherheitsfachkräfte, Lehrer, Facility Manager, Hersteller und Nutzer. Vielleicht gäbe es weniger Enttäuschungen, weniger Nachbesserungen, weniger Energieverschwendung und vor allem bessere Luft. Das ist dann doch auch ein schönes Ziel für den Sommer. Nicht nur die Fenster öffnen, sondern den Kopf gleich mit. Kapitel 15: Die Heimfahrt mit sauberem Kopf. Wir nähern uns dem Ende unserer Reise. Vielleicht sind Sie schon kurz vor dem Urlaubsziel. Vielleicht haben Sie noch viele Kilometer vor sich. Vielleicht haben die Kinder inzwischen geschlafen, gestritten, gegessen und wieder gefragt, ob ihr bald da seid. Vielleicht sitzen Sie aber auch ganz entspannt zu Hause, mit einem Kaffee und schauen nach dieser Folge Ihre Dunstabzugshaube mit völlig neuen Augen an. Das wäre für unseren Luftpost-Podcast ein Erfolg. Denn gute technische Bildung beginnt oft damit, dass man Alltagsdinge anders sieht. Der Staubsauger ist plötzlich nicht mehr nur ein Haushaltsgerät, sondern ein Lehrmeister der Erfassung. Die Küchenhaube ist nicht mehr nur ein lauter Kasten über dem Herd, sondern ein Strömungssystem. Ein Luftreiniger ist nicht mehr einfach ein Gerät in der Ecke, sondern Teil eines Raums, in dem Luftwege, Quellen und Nutzungen zusammenwirken. Ein Filter ist nicht mehr das Ende aller Fragen, sondern der Anfang von Fragen nach Partikelgröße, Speicherfähigkeit, Wartung und Nachweis. UVC ist nicht mehr Zauberlicht, sondern ein Werkzeug mit Bedingungen. Und bunte Pfeile sind nicht mehr automatisch Wahrheit, sondern eine Einladung zur Nachfrage. Wenn diese Folge dazu beigetragen hat, dass Sie beim nächsten Prospekt, beim nächsten Angebot oder beim nächsten Küchenprojekt eine Frage mehr stellen, dann hat sie ihren Zweck erfüllt. Vielleicht fragen Sie, wo entsteht die Belastung? Vielleicht fragen Sie, wie wird sie erfasst? Vielleicht fragen Sie, was passiert, wenn die Tür offen steht, das Fenster gekippt ist oder die Zuluft anders strömt? Vielleicht fragen Sie, welche Messung belegt die Wirkung? Vielleicht fragen Sie, ist das ein Filter, ein Abscheider oder nur ein schönes Wort? Vielleicht fragen Sie, wer wartet das System und wann? Und vielleicht fragen Sie auch ganz privat, warum riecht es hier eigentlich noch nach Bratkartoffeln, obwohl die Haube seit 20 Minuten läuft? Diese letzte Frage hat in vielen Haushalten schon große Forschungsvorhaben ausgelöst. Zum Abschluss noch einmal unsere wichtigsten Merksätze ganz ohne Fachchinesisch. Erstens: Luftverunreinigungen müssen dort erfasst werden, wo sie entstehen. Zweitens: Absaugen wirkt nur dann gut, wenn die belastete Luft wirklich in den Erfassungsbereich gelangt. Drittens: Unterstützende Luftströmungen können helfen, aber nur gezielt und durchdacht. Viertens: Filter und Abscheider sind nicht dasselbe und beide müssen zur Aufgabe passen. Fünftens: Dämpfe, Gase, Aerosole und Gerüche sind unterschiedliche Herausforderungen. Sechstens: UVC kann nützlich sein, aber es ersetzt keine saubere technische Planung. Siebtens: Schöne Strömungsbilder sind kein Ersatz für Simulation, Messung und Erfahrung. Achtens: Innenraumluft sollte nicht blind vertraut, sondern bei Bedarf gemessen werden. Neuntens: Wer Wirkung verspricht, sollte Wirkung nachweisen können. Und zehntens: Saubere Luft ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis guter Fragen, guter Technik und guter Praxis. Damit haben wir die Sommerreise durch die Lüftungstechnik geschafft. Wir haben Krümel verfolgt, Kochphrasen eingefangen, Filter befragt, Wirbelstürme gezähmt, Gerüche unterschieden, UVC entzaubert, bunte Pfeile hinterfragt und Luftverschmutzung sichtbar gemacht. Und jetzt noch das Zusatzkapitel, die versprochene Überraschung. Und jetzt, wie versprochen, kommt noch die kleine Überraschung für alle, die bis zum Ende dabei geblieben sind. Wenn Sie diese Episode bis hierhin angehört haben, dann bedanken wir uns herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir möchten Ihnen als Dankeschön ein kostenloses Exemplar unseres Buches Missverständnisse in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung zuschicken. So funktioniert es. Schreiben Sie eine E-Mail an marketing@reven.de. Verwenden Sie bitte genau diesen Betreff: Ich habe die Sommer-Podcast-Episode bis zum Schluss angehört. Die Infos und E-Mail finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode, also den ergänzenden Informationen in Textform zum Podcast. Schreiben Sie in die E-Mail außerdem Ihre Postadresse, an die wir das Buch schicken dürfen. Dann senden wir Ihnen als Überraschung und Dankeschön ein kostenloses Exemplar zu. Noch einmal zum Mitschreiben, falls gerade jemand im Auto den Stift sucht. E-Mail an marketing@reven.de. Betreff: Ich habe die Sommer-Podcast-Episode bis zum Schluss angehört. Und in die Mail bitte Ihre Postadresse schreiben. Vielen Dank, dass Sie mit uns auf Sommerreise durch die Welt der Luft gegangen sind. Wir wünschen Ihnen schöne Ferien, gute Fahrt, entspannte Pausen, leckeres Essen und vor allem immer eine gute, saubere Luft um die Nase. Bis zum nächsten Mal. Und denken Sie daran, der Krümel läuft nicht freiwillig zum Staubsauger. Aber mit der richtigen Erfassung kriegen wir ihn trotzdem.
Das war die Luftpost-Podcast-Episode. Die Inhalte dieser Folge wurden in einer KI-gestützten Wissensform zusammengefasst und basieren auf unseren Erfahrungen, Projekten und Veröffentlichungen rund um Lüftungstechnik und Luftreinhaltung bei Reben. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung und ein Abonnement des Luftpost-Podcasts. Bis bald und bis zur nächsten Luftpost von Sven Rentschler.